Es ist kein schöner Text, der gerade vorgelesen wurde. In mir schreit alles, ist so gemein, so ungerecht. Kein schöner Text und damals war es auch keine schöne Situation, alles andere als das. Schon letzte Woche beim Zuhören, als Tobias und ich den Gottesdienst vorbereitet haben, hat es mir echt die Tränen in die Augen getrieben. Wie viel schlimmer muss es gewesen sein, dieses ganze Drama damals live miterleben zu müssen. Und doch haben einige wenige von Jesu Nachfolger mit ihm zusammen ausgehalten und sind bei ihm geblieben, an seiner Seite bis zuletzt. Wenn ich mich frage, wo mein Platz gewesen wäre damals, dann weiß ich intuitiv, da, bei Jesus, unter seinem Kreuz. Gleichzeitig spüre ich, wie herausfordernd es ist, gerade für mich, ein Kind von behütetem Wohlstand. Ich habe keine Ahnung von Bedrohung, von Lebensangst, von Folter. Aber ich glaube ganz nah bei Jesus. Und wenn es sein muss, auch unter seinem Kreuz. Ich glaube, das ist der Ort meiner Bestimmung, unserer Bestimmung. Und das ist der Ort seiner Liebe. Eine von den Personen, die damals bei Jesus geblieben sind, bis zuletzt, hat mich zu einigen Fragen und Gedanken inspiriert, die ich gern mit euch teilen möchte. Ich möchte euch mitnehmen auf ein gedankliches Experiment, vielleicht etwas gewagt, vielleicht auch etwas ungewöhnlich für eine Andacht an Karfreitag, aber vielleicht könnt ihr trotzdem versuchen, euch darauf einzulassen. Von der Kreuzigung ausgehend möchte ich gern die Zeit einmal zurückdrehen, um circa 33,5 Jahre und dann nochmal 9 Monate zurück. Maria, ein junges Mädchen von 14 bis 16 Jahren, bekommt aus heiterem Himmel Besuch. Und zwar tatsächlich aus dem Himmel. Kein gewöhnlicher Besuch, sondern ein Engel, sogar namentlich genannt, der Engel Gabriel, der von sich selbst ein paar Monate zuvor zu Zacharias sagt: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Also nicht irgendein Engel, sondern einer von den ganz Hohen, von denen, die tatsächlich vor Gott stehen. Was für eine Autorität er hat. Und dieser Engel Gabriel, beauftragt also von ganz oben, sagt Maria Folgendes. Und zwar eigentlich etwas, was viele von uns wahrscheinlich schon ziemlich gut kennen. Aber lasst uns mal versuchen, es zu hören, als wenn wir es wie Maria zum ersten Mal hören würden. Gabriel sagt ihr, dass sie einen Sohn bekommen wird. Lukas 1, Vers 32, der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird ein König sein über das Haus Jakob ewiglich und seines Reichs wird kein Ende sein. Den Thron von König David übernehmen und König sein über das Haus Jakob. Ihr Baby Jesus wird also König werden. David war als einfacher Hirtenjunge geboren und aufgewachsen, ähnlich wie ihr Sohn aus ärmlichen, normalen Verhältnissen kommt. Und David wurde ein mächtiger, großer König, der größte König bis dahin, der, von dem die Generationen nach ihm noch sprachen, ein siegreicher Kämpfer und Held und ein echter König mit Palast, mit Dienern, mit Hofstaat und mit allem, was dazugehört. Und dies also stand auch ihrem Sohn bevor. Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird ein König sein über das Haus Jakob ewiglich. Das hatte der Engel Gabriel höchstpersönlich gesagt. Und sie selbst, Maria, würde dann Königsmutter sein. Was für eine Ehre! Ganz demütig antwortet sie dem Engel: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ein paar Wochen später Bestätigung durch die Sterndeuter in Matthäus 2. Sie kommen und sie fragen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Und sie fielen nieder und huldigten ihm und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Gerade noch waren die Weisen im Königspalast bei Herodes und jetzt sind sie bei Maria und knien sich vor den Säugling und ehren ihn, wie man einen großen König ehrt. Und sie beschenken ihn, wie man einen großen König beschenkt, mit Gold. Maria hatte vermutlich noch nie echtes Gold gesehen und Weihrauch und Myrrhe. Was für teure Kostbarkeiten für den König der Juden. Maria aber bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Das steht zwar in Lukas im Zusammenhang mit den Hirten, aber ich bin überzeugt, dass Maria auch die Worte der weisen Männer aus dem fernen Land in ihrem Herzen bewahrte. Und sie hatten gesprochen von dem König der Juden, der geboren worden ist. Dann lange Zeit Pause, was die Erfüllung der Vorhersage des Engels anbelangt. Maria wartet geduldig. Aber eines Tages gibt es ein großes Event. In Johannes 6 nachzulesen, 5000 Männer, also vermutlich mit Frauen und Kindern etwa doppelt so viele, also um die 10.000 Leute. Gute Stimmung, alle sind begeistert, weil Jesus gerade ein großes Wunder getan hat. Er hat sie alle satt gekriegt. Mit einer Handvoll Broten nur und 2 Fischen. Alle durften essen, so viel sie wollten. All you can eat. 10.000 Leute. Ich glaube, die essen eine Menge, wenn es nichts kostet. Und die Leute haben kapiert, was da passiert. Und sie merkten, dass Jesus ein Wunder Gottes getan hat. Und in Vers 14 steht, dass sie sagen, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Ja, Halleluja, denkt Maria vielleicht. Vers 15, sie wollen Jesus zu ihrem König machen. Vielleicht hat Maria darin die Chance gesehen. Yes, jetzt sind es richtig viele. Und sie haben verstanden, dass in Jesus mehr steckt als nur ein Wanderprediger. Sie machen ihren Sohn jetzt zum König und die Verheißung des Engels geht in Erfüllung. Und was macht Jesus? Da zog er sich auf den Berg zurück, eher ganz allein. Jesus entwischt ihnen heimlich. Im Trubel der Menge schlüpft er einfach ungesehen davon. Und Marias Hoffnungen zerbröseln. Aber es kommt noch schlimmer. Am nächsten Tag gibt es eine Fortsetzung auf der anderen Seite des Sees. Die Leute suchen Jesus, gehen ihm nach, bleiben dran, fragen ihn, was sollen wir denn nach Gottes Willen tun? Sie wollen mehr Wunder sehen. Aber das, was Jesus ihnen antwortet auf ihre Frage, entspricht nicht ihren Erwartungen. Er verprellt sie. Von den 10.000 vom Vortag hat er schon einige abgehängt und mit seinen krassen Aussagen, die er ihnen zumutet, verschreckt er auch noch die, die ihm bis dahin gefolgt sind. Da zogen sich viele seiner Jünger zurück und folgten ihm nicht mehr, heißt es in Vers 66. Toll hingekriegt, Jesus. Gestern noch 10.000 begeisterte Fans, die dich zum König machen wollten, und jetzt stehen nur noch deine letzten 12 Mohikaner sozusagen um dich rum. Was für ein trauriges Bild. Und Jesus fragt seine Jünger, hey, und was ist mit euch? Wollt ihr auch gehen? Nein, sie gehen nicht. Aber sie machen ihn auch nicht zum König, wie der Engel es versprochen hat. Dann Palmsonntag. Wieder neu aufblühende Hoffnung vielleicht. Jesus reitet nach Jerusalem ein, begleitet von begeisterten Anhängern, die rufen, Hosianna, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Da ist er also wieder, der Titel König von Israel. Jetzt, vielleicht jetzt. Aber auch diese Hoffnung hält nicht lange. Und wird jäher zerstört als gedacht. Kurz nach dem Einritt in Jerusalem passiert dann der Super-GAU, der absolut Worst Case, das Allerschlimmste. Jesus wird von einem von seinen 12 Jüngern, die damals nicht gegangen sind, ganz mies verraten, von Soldaten gefangen genommen und von höchster Instanz zum Tode verurteilt. In der Lesung gerade haben wir gehört, dass die Soldaten Jesus seine Kleider abgenommen haben und sogar auch sein Untergewand. Laut den Erklärungen der Elberfelder Bibel heißt das, dass er völlig nackt war. Auf den meisten Kruzifixen ist wenigstens ein Hüfttuch abgebildet. Es ist keine schöne Vorstellung, sich Jesus nackt am Kreuz vorzustellen. Was für eine Demütigung. Und wie ein Hohn hängt über ihm am Kreuz ein Schild, auf dem steht, dass er der König der Juden ist. Und auch die Soldaten verhöhnen ihn mit diesen Worten. Was war aus den Verheißungen des großen Engel Gabriels geworden? Hatte er sich geirrt? Der angekündigte König, der auf dem Thron seines Vorfahren David sitzen sollte, wird zu Tode gefoltert. Was für ein unbeschreibliches Drama für Maria, nicht nur ihr Kind zu verlieren, sondern noch so gemein, so grausam und gewalttätig, so grundlos, sinnlos. Dabei hätte doch alles so ganz anders laufen sollen. Maria muss erleben, dass die Verheißung nicht in Erfüllung geht, die der Engel ihr gegeben hat. Was für eine Enttäuschung. Vielleicht hat Maria bis zuletzt gehofft, dass Gott doch noch eingreift, dass der Engel von damals wieder auftaucht. Jetzt, nachdem er sich all die Jahre nicht mehr gezeigt hatte, wäre das doch jetzt die perfekte Situation für sein Erscheinen. Und Maria hatte ihn ja damals gesehen, ganz real war er bei ihr gewesen. Vielleicht hat sie sich unterm Kreuz suchend umgeschaut, betend und hoffend den Himmel abgesucht, ob er nicht doch noch irgendwo kommen würde, jetzt, bevor alles dann zu spät wäre. Vielleicht hatte Maria bis zuletzt gehofft, dass wirklich noch was geschieht, was alles verändert, dass Gott doch noch irgendwie eingreift. Aber nichts passiert, kein Eingreifen Gottes, kein Engel. Ganz im Gegenteil, es wird finster über Stunden. Aber Maria bleibt in seiner Nähe, trotz allem bis zum Schluss. Was ist aus den Hoffnungen Marias geworden? Aus ihren berechtigten Erwartungen, aus ihren Vorstellungen. Eine riesengroße Enttäuschung. Alles kam so anders. Und dann noch der große Worst Case und dieses schreckliche Ende. Alles so anders als gedacht. Zumindest aus der damaligen Sicht von Maria. Gottes Sicht war eine ganz andere. Die Worte des Engels haben sich bewahrheitet. Jesus hat den Thron von David übernommen. Und sein Königreich ist ewig. Amen. Aber eben auf ganz andere Weise, als Maria es vielleicht damals dachte. Viele der Warum-Fragen haben sich für Maria erst später geklärt. Nicht dort unterm Kreuz, sondern erst später, nach und nach. Was ist, wenn Gott meine Enttäuschungen wenn Gott meine Erwartungen enttäuscht, wenn Gott meine Hoffnungen nicht erfüllt, wenn er anders handelt und ist, als ich denke und wie er eigentlich richtigerweise sein sollte, meiner Meinung nach zumindest, was ist, wenn das große Warum kommt? Bin ich bereit, an Jesu Füßen zu bleiben, auch wenn es nicht schön ist? Auch wenn meine Erwartungen nicht erfüllt werden? Auch wenn ich mir sicher bin, dass meine Pläne so viel besser gewesen wären als Gottes Umsetzung? Auch wenn unzählige, ungelöste Fragen in mir sind? Bin ich bereit, bei ihm zu bleiben, Auch wenn ich mich gerade nicht rühmen kann, wie groß und toll und mächtig mein Gott ist, wenn ich momentan nichts von seinem Segen spüre, sondern im Gegenteil, wenn alles immer nur noch schlimmer wird, bin ich bereit, bei Jesus zu bleiben, auch wenn er sich nicht von seiner ruhmreichen, herrlichen Seite zeigt, wenn er sich nicht als Sieger darstellt, sondern im Gegenteil, wenn er ziemlich erbärmlich und tot wirkt, bleibe ich dennoch bei Jesus am Ort meiner Bestimmung, am Ort seiner Liebe.